vom Papier her sind wir einfach jetzt eine starke Truppe. Man kann von dieser Truppe erwarten, dass sie Titel holt. Wenn man jetzt sieht, wie dermaßen wir auch die Vorrunde der European League dominieren, nicht das erste Mal, das war letztes Jahr genau dasselbe, dann muss man sich schon die Frage stellen, ob wir da in dem richtigen Wettbewerb sind.
Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hölle Nord Podcasts. Mein Name ist Yannick Schappert und ich habe mir heute nicht nur einen, nicht zwei, sondern gleich drei Gäste eingeladen, um über die zurückliegende Woche der SG Flensburg-Handewitt zu sprechen. Denn die hatte es in sich, Pokalspiel in Hannover, Achtelfinale, Derby beim THW Kiel. Beide Spiele wurden gewonnen, dementsprechend sehen meine Gäste eigentlich auch ganz zufrieden aus. Ich freue mich sehr, dass sie da sind, dass sie sich die Zeit nehmen, heute mit mir zu sprechen. Das ist zum einen SG-Fan David Gembitz. Moin David.
Moin, moin.
Neben ihm sitzt Rufen Möller von Flensburger Wies. Moin, Rufen.
Hallo, moin.
Und Lubo Mevranius, der sportliche Leiter der SG, ist da. Moin, Lubo.
Moin.
An euch da draußen auch schönen Dank, dass ihr reinhört. Und ich bin ganz gespannt. Wir haben in diesem Podcast ja eigentlich nicht unbedingt immer den Anspruch, über das Aktuelle zu sprechen, weil das sowieso sehr schnelllebig ist. Aber nach so einer Woche, fand ich, war es an der Zeit, mal eine kleine Talkrunde zu machen und einfach mal zu schauen, was bedeutet diese Woche für die SG, diese erfolgreiche Woche? Was war in der Saison bisher los? Wo steht die SG und wo kann die Reise hingehen? Und natürlich haben wir auch noch ein, zwei weitere Themen, über die wir sprechen werden. David, Montag ist nicht der beliebteste Tag bei Arbeitnehmern, sag ich mal, bei Menschen allgemein. Aber wie bist du heute aufgestanden und zur Arbeit gegangen nach diesem Tag gestern?
Also das lief eigentlich ganz gut. Der Vorteil ist, dass bei mir eigentlich, habe ich gerade schon zu Lubo gesagt, relativ wenige Kieler in der Nähe sind, so die mich provozieren könnten oder so. Aber wie sollten sie auch? Das ist ja alles zu unseren Gunsten gelaufen. Von daher war es ein guter Montag.
Lubo, wie war es bei dir?
Gute Laune, natürlich. Ich habe gute Laune seit gestern gehabt. Also es läuft weiter. Es ist viel einfacher zu arbeiten und nach vorne zu gucken.
Rufen, du warst gestern in der Wunderino Arena, hast das 37-33 der SG gesehen. Was waren deine Gedanken nach 11 Minuten?
Nach 11 Minuten? Ja, wir saßen ja nebeneinander. Ich weiß gar nicht, haben wir uns da kurz in die Augen geguckt, aber da führte Kiel 8-2 oder war es 9-3
schon? Das war das 9-3, genau.
Nikolai Krikau hat dann eine Auszeit genommen, die dringend nötig war. Und da dachte ich, dass Kiel ganz schön heiß ist und dass die eine bessere Körpersprache hatten. Also die beiden alten Herren im Innenblock, Pekeler und Wiencheck, und der dritte alte Herr, Dunjak, die haben schon ganz schön durchgezogen am Anfang, fand ich. Es hat dann nur bei Dunjak bis zum Ende gereicht, würde ich sagen.
Ja, wobei, glaube auch nicht ganz. Zwischendurch sah er auch ganz schön fertig aus. Und wie wir hinterher erfahren haben, spielte er auch leicht erkrankt.
Ja.
Insofern, David, warst du? Du bist ja im Fanclub Hölle Nord, das haben wir noch gar nicht gesagt. Wer aufmerksamer Hölle Nord-Hörer ist, kennt dich ja auch bereits aus einer der allerersten Folgen vor viereinhalb Jahren. Da warst du mit Ingo Thomsen von den Wikingern zu Gast in unserer ersten Fanfolge. Da haben wir über ganz andere Sachen gequatscht. Warst du gestern in Kiel?
Vor Ort war ich nicht. Ich musste das auf dem Sofa miterleben. Dementsprechend waren auch da die ersten 10 Minuten nicht gerade schön. Und dann war ich so an dem Punkt, dass ich dachte, also so können wir da jetzt nicht untergehen. Das wäre mir viel zu toll gewesen. Aber umso erstaunlicher, dass wir es inzwischen halt schaffen, da den Schalter wieder umzulegen und das Spiel so dermaßen an uns zu reißen. Ich habe schon gesagt, wenn wir zur Pause wieder ungefähr pari sind, dann kann ich damit voll leben, oder wenn es dann noch 1-2 Tore Rückstand sind, dann haben wir die ganze zweite Halbzeit noch für uns. Und genauso ist es ja gekommen. Also das 17-17 war ja genauso der Punkt, wo du sagst, also eigentlich hätten wir direkt weiterspielen sollen, ohne Pause. Aber wir haben es ja auch über die Pause konservieren können und haben es echt super gemacht.
Warst du denn beunruhigt beim 3-9 oder hattest du weiterhin ein Vertrauen?
Also sag ich mal, wären da jetzt nicht auch die anderen Spiele jetzt in der jüngsten Vergangenheit gewesen, wie in Hannover oder wie halt auch gegen Gummersbach, dann hätte ich vielleicht gesagt so, ach komm, das haben wir auch alles hingekriegt, das lief alles glatt, das schaffen wir auf jeden Fall. Also ich hatte schon ein bisschen Bedenken, weil es ja halt, also gut, letztes Jahr haben wir beide Derbys gewonnen, da war das eine sehr knapp, das andere sehr deutlich, aber die Jahre davor war es ja auch, waren wir immer mal dafür gut, eine ordentliche Packung in Kiel zu bekommen. Und es ist ja jetzt auch der erste sechste Sieg in der Ostseehalle überhaupt bei allen Derbys so. Von daher ist es, glaube ich, schon angebracht, da skeptisch zu sein, wenn du dann irgendwie nach 10 Minuten so hoch zurückliegst. Also in Kiel 6 Tore aufholen, das ist auch mal nicht mal eben so.
Lugo, was hat dich in der Situation weiterhin ruhig gestimmt? Denn das war ja der Eindruck, den wir von außen alle so ein bisschen hatten. Das war schon bemerkenswert. Es war Chaos auf der Platte, die Halle war zu dem Zeitpunkt natürlich direkt da, aber die SG wirkte eigentlich nach außen relativ ruhig.
Ich war sehr ruhig, das muss ich sagen. Ich war überhaupt nicht, also ich war schon ein bisschen beeindruckt, aber von dem Publikum, nicht von den Kielern, sondern mehr von der Stimmung und wie die den Spieler angefeuert haben, das war ich. Aber ich habe schon Holger gesagt, nach, ich war so 8-2, ist kein Problem. Und dann, also wir waren ruhig, weil wenn du Kiel analysierst, dieses Jahr, auch letztes Jahr, also die spielen ein gutes Spiel und dann haben sie 2-3 schlechte Spiele, dann haben sie ein gutes Spiel, haben sie 2-3 schlechte Spiele und so weiter. Die haben nicht die Konstanz. Und ich finde, wir sind viel besser als Mannschaft. Also wenn du dann auf dem Papier guckst, dann sind wir viel besser, viel mehr Qualität, eine Breite haben wir, die nicht haben. Gestern hat ja aus unserer Torleistung, also mit 5 Paraden das Spiel gewonnen. Und ich habe sogar nach 3 Minuten in zweiter Halbzeit gesagt, wir gewinnen einfach. Weil das war nicht, also man kennt ja Terry und ich finde, man sieht das nicht.
Also, wie meinst du das, man sieht das nicht?
Das ist ein bisschen, wie soll ich das sagen? Früher war das schon, wenn wir reden über 2006, 7, 8, 19, also wenn du guckst, welche Spiele die gehabt haben, ganz, also ich würde gestern sagen, ja, Dule, aber er hat ja seine alte 36 Jahre, ne? Andy, eine neue Rücken rechts, der sehr gut ist, mit denen Mass neu in der Liga, alles gut, aber ich finde, dass was selbstverständlich war in Kiel, dass du auf der Fresse kriegst, versuchen sie mit Emotionen, was die auch für die erste Minute gemacht haben. Und die haben auch natürlich das gezeigt gegen Magdeburg. Aber Magdeburg haben sie, wenn du das analysierst, auch fast jedes Jahr in Magdeburg gewonnen. Egal welche Mannschaft die haben. Die haben ein bisschen einfacher gegen die. Aber Hannover gewinnt in Kiel, Melsungen gewinnt in Kiel. Also die haben etwas verloren. Man spürt das. Und das hat man auch gestern Anfang zweiter Halbzeit ganz schnell gespürt, finde ich.
Ja, also Mannschaften fahren nicht mehr nach Kiel und denken, naja, müssen wir halt hin und dann fahren wir in 2 Stunden wieder nach Hause, sondern fahren nach Kiel, weil sie denken, da etwas holen zu können.
Ja, ich muss auch sagen, dass wir haben das richtig gut gemacht. Also es ist ja ein Unterschied, wenn ein Andy 20 Paraden hat in Kiel. Ja, meine, wenn ein Torwart 20 Paraden hat, dann gewinnt man oft das Spiel. Aber wir haben sehr variable erste Halbzeit auch. Nico hat das ja in der ersten Timeout also wirklich gut gemacht. Wir haben 5-1-Deckung, fast 3-3-Deckung, 6-0. Wir haben verschiedene Variable auf dem Rückraum gehabt. Also er hat sogar mit Kekelöcke auf rechts außen. Es war beeindruckend auch, wie wir das Spiel gesteuert haben, weil das haben wir gemacht. Wir haben bestimmt, was wir wollen dazu machen.
Und das hatte Johannes Goller auch hinterher gesagt, der Grund, dass die nicht nervös geworden sind. Die haben schon gemerkt am Anfang, der Plan ist da, der wird auch funktionieren, nur sie haben einfach ihre Aufgaben am Anfang nicht gelöst. Ruben, Lou hat gerade die Torwartparaden angesprochen. Wir alle waren überrascht, dass nach der Halbzeitpause Benjamin Buric für Kevin Möller im Tor stand. Erzähl mal aus deiner Sicht, wie du dir erstmal diese Entscheidung erklärt hast und wie du quasi hinterher über das oder jetzt über das denkst, wie Nikolai Krickau das auch erklärt hat.
Ja, also genau, Kevin hat ja am Anfang auch gar nichts gehalten, weil da ging es auch einfach so schnell. Ich glaube, er hat selber hinterher auch von 4 Tempo-Gegenstößen, die einfach auf ihn zukamen, gesprochen. Aber dann ist er ja, so wie die ganze Mannschaft, dann nach 10 Minuten besser reingekommen. Es ist auch Kevin besser reingekommen und hat Ende erster Halbzeit eine gute Quote gehabt, hat viele Bälle gehalten und gut gespielt. Also warum nimmt man den Torwart raus? Denkt man im ersten Moment ja vielleicht Verletzung, angeschlagen? Kann ja irgendwas sein, dass er irgendwie irgendwas, was man nicht mitbekommen hat. Klar, dann ist es ein guter Grund. Dem war nicht so, wie wir dann hinterher erfahren haben, sondern Nico hat einfach gesagt, dass er das, es war ein Gefühl, sagte er, und er hat auch Kevin gelobt. Aber er sagte, er fand, Benko ist noch besser, weil Kiel hat viel 7 gegen 6 gespielt mit 2 Kreisläufern dann. Diese breiten Bälle hat er angesprochen und er sagt, da hat Benko einfach nochmal, ja, da ist er super und hat ihn deswegen eingewechselt und ist, glaube ich, nicht enttäuscht worden. Also Buric war am Ende dann genauso stark wie Kevin in der ersten Halbzeit und so haben sie beide ja, jeweils ihre Halbzeit gewonnen gegen Andy Wolf, den du schon angesprochen hast, du.
Ja, und Thomas Mirkwa, der ja rund 13, 14, 15 Minuten dann auch sich versuchen durfte. Und Benko in seiner sehr sympathischen Art sagte ja auch nach dem Spiel, ich selbst hätte nicht den Torwart gewechselt, aber Nikolai Krickau hat es gemacht und hat da richtig gelegen. Lobo, spielte da auch das Feedback von eurem Torwarttrainer Mats Olsson eine Rolle?
Ja, also die haben ja Kommunikation die ganze Zeit, auch im, also in der ersten Halbzeit, zweiten Halbzeit, in Pause. Die haben ja eine Kommunikation, also da mich nicht rein. Ich weiß nicht genau, über was sie sprechen, aber natürlich hat er mit Nico und Anders Eggert gesprochen. Er führt ja Statistik, er spricht mit den Torhütern, auch in Halbzeitvorspielen. Nach dem Spiel, so, das glaube ich schon. Aber die Entscheidung trifft Nico, ne? So, das ist eine richtige Entscheidung und ja, ob man das macht oder nicht, das, also ab und zu ist ein Bauchgefühl richtig.
Wie viele Spiele generell vielleicht nochmal gesprochen? Wie viele Spiele sieht Mats Olsson live in der Halle und was ist eigentlich, wenn er nicht in der Halle ist? Ist dann trotzdem Kommunikation da über die ganzen Möglichkeiten, die man
natürlich ja, hat? Ja, natürlich. Also es ist ja Feedback und nach jedem Spiel. Also man kriegt ja, wie gesagt, durch ein Analyseprogramm, dann kriegt man, da kriegen die Spieler sozusagen Schnitte, Videoschnitte, wo die auch mit Kommentare du stehst 20 cm falsch, du sollst einen Schritt nach vorne, Schritt zurück, Bein zu früh hoch, Arm zu viel unten. Also ist ja Kleinigkeit, ist ja Details. Wir haben 2 Torhüter, die Weltklasse sind. Und da braucht man, also ich brauche mit unseren Torhütern keine Aufwärmungswürfe, sondern die brauchen die Hilfe auf Detailniveau. Und das bekommen sie von Mats.
David, was waren aus deiner Sicht neben dem Torwartwechsel und natürlich der generellen Leistungssteigerung, was waren vielleicht noch Punkte, die für dich ausschlaggebend waren, dass die SG das am Ende gezogen hat?
Also ich finde, dass wir uns in der Vergangenheit teilweise mit gewissen Abwehrformationen auch echt schwer getan haben. Oder auch, dass man selber das Gefühl hatte, so wir haben diese eine Lieblingsformation, in der wir spielen, aber wenn wir davon abweichen müssen, weil der Gegner sich super darauf einstellt, haben wir ja auch gesehen bei Vereinen wie Hannover zum Beispiel, die unser Tempospiel komplett kaputt gemacht haben und dadurch das Spiel einfach diese Wendung genommen hat. Darauf konnten wir viel besser reagieren jetzt in Kiel. Also ich fand auch diese Analyse mit dem Torwart halt super interessant. So, das ist halt etwas, wo man als Laie halt nur denkt, ja, also was sieht er denn? Dass er sowas realisiert, dass Buric in diesen kleinen Nuancen ein Ticken besser ist und dann ihn auszuwechseln, weil du sitzt da und siehst halt 8 Paraden von dem Torhüter und denkst, warum soll man den auswechseln? Das ist doch kompletter Blödsinn. So. Mhm. Also das fand ich echt erstaunlich, dann wie wir Abwehr gespielt haben, in eine 5-1-Wechsel, in die komplette, das war ja schon in der ersten Halbzeit, dass wir das erste Mal komplett Manndeckung offen gemacht haben. Ich saß mit einem Freund zusammen vom Fernseher und wir sagten, es sieht einfach nur völlig wild aus. Wieso funktioniert das? Also das fand ich schon erstaunlich. Also wir haben es diese Ruhe behalten, dann auch einfach die richtigen Spieler gebracht, dass ein Lasse halt reinkommt und dermaßen abliefert. Das hat einfach einen Unterschied gemacht. Über Emil, glaube ich, braucht man gar nicht so viel reden, weil der bringt diese Leistung ja in fast jedem Spiel. Ist ja schon, man muss schon immer aufpassen, dass man nicht das für normal hält, was der so abliefert. Also es sind einfach so ganz viele Bausteine, die einfach super funktioniert haben. Und ich finde, das soll jetzt ohne Leistung nicht schmälern, aber das ist auch, Lu hat es ja gerade schon gesagt, nicht mehr, also das ist nicht mehr der THW, den ich irgendwie noch vor 10 Jahren gesehen habe. Ich finde, man verlässt sich da zu sehr auf diesen Großeinkauf Wolf. Da sind junge Spieler gekommen, die dann entweder nicht eingesetzt werden, wie ein Valinhos, und dann jetzt schon wieder weg sind und so weiter. Also ich glaube einfach, dass das eine hat das andere halt beschleunigt. Also wir haben ein super Spiel gemacht, aber der THW hat auch wirklich enorm abgebaut. Also man könnte ja auch behaupten, wären wir die ersten 10 Minuten nicht so schlecht gewesen, dann hätten wir die völlig aus der Halle geschossen. Also ich glaube, das ist jetzt auch nicht zu weit hergeholt, wenn man sieht, wie wir danach dann kontinuierlich ja immer weiter ausgebaut haben.
Und das hast du angesprochen, Dubo, Breite im Kader ist natürlich ein Schlüssel gewesen. Ruven Lasse Möller kommt dann von der Bank und macht nicht sein schlechtestes Spiel im SG-Trikot.
Nee, das stimmt. Genau. Lasse Möller kam rein eben nach dieser besagten Auszeit und Flensburg lag mit 6 hinten. Eine halbe Stunde später, in der 42. Minute, stand es 27-21. Das heißt, Flensburg hat plus 12 Tore innerhalb von einer halben Stunde hingelegt. Und das stützt ja das, was du gerade gesagt hast, David. Wobei ist ja immer die Frage, wenn diese ersten 10 Minuten nicht so gewesen wären, wäre Flensburg dann so stark also ich glaube, das gehört dann auch immer mit dazu.
Kann so ein psychologischer Effekt dann auch eintreten, ja klar.
Genau, weil ich glaube nicht, dass man dann sofort hingeht und plus 12 in Kiel rausspielt. Die Jungs sind ja auch dann ein bisschen angestachelt gewesen, weil sie eben zurücklagen. Also ich glaube, das bedingt sich dann auch immer irgendwie, aber ja. Die Frage war zu Lasse Möller und ich fand das schon sehr beeindruckend, als er reinkam, wie er gespielt hat. Er hat hinterher gesagt, dass er in den letzten Wochen viel Selbstvertrauen getankt hat, dass ihm das gut getan hat in so einem Spiel. Und es hat ja, glaube ich, auch sehr gut mit ihm und Simon Püttlik und auch Kierkelöcke, also die drei kennen sich natürlich auch sehr gut, das hat sehr gut harmoniert. Und individuell waren die SG-Spieler dann vor allem, als es dann lief, wirklich einfach stärker. Und ich finde, das war ein verdienter Sieg und sehe die Mannschaft, klar kann man im Nachhinein dann einfach sagen, aber ich bin da bei euch auch. Also ich sehe Flensburg als Gesamtpaket stärker als Kiel. Sicherlich auch, weil diese Mannschaft jetzt ein Jahr weiter ist. Das war ja gestern auch Thema. Johannes Goller hat das gesagt. Nikolai Krikau hat das auch gesagt. Man ist in der Entwicklung mit diesem Team auch weiter als die aktuelle THW-Mannschaft.
Und ein guter Nebeneffekt von Lasses Leistung natürlich auch, dass dadurch Räume für Simon entstanden sind, die er zu Beginn nicht hatte. Ich korrigiert mich, ich glaube, sein erstes Tor macht er ja erst in der zweiten Halbzeit. Am Ende sind es 5.
Also er hat natürlich ganz andere Qualitäten geglänzt als so in den letzten Spielen, ja, wo er bei Magdeburg ja eigentlich fast die Hälfte aller Würfe sich genommen hat. Und jetzt hat er halt einfach ein anderes Spiel gemacht, wurde mehr in Szene gesetzt und hat so Team, ja, wie sagt man das?
Aber ich glaube, das ist
aber
ja...
Aber Lasse ist ja, er gewinnt seine individuelle Kampf, ne? Und das bedeutet, dass die Abwehr müssen viel früher helfen und dann öffnet sich Lücke. Für Simon, ein Jim ist eine andere Wartungsweise Playmaker, er spielt anderes, Mensa auch. Und deswegen öffnet sich, das sieht man ja auch in der dänischen Nationalmannschaft. Ja, Simon ist anders. Ja, aber da hat er auch wirklich andere Spieler, die auch 1-1 gewinnen und können den Ball lassen in der richtigen Zeit und so weiter. Es ist gut, dass wir taktisch variabel sein können. Aber es ist einfacher für Simon natürlich auch, wenn er nicht selbst alles machen muss.
Die SG gewinnt das Derby im THW und Jürgen Gottfriedsson spielt keine tragende Rolle. Lubo, wie ist dein Eindruck? Wie nimmt er diese für ihn neue Rolle an, dass er fängt ja teilweise an, aber ist dann auch natürlich bald wieder draußen, kommt dann teilweise nicht mehr zurück aufs Feld. Gestern kam er nochmal in den letzten Minuten, holte auch noch einen 7 Meter raus. Wie ist da dein Eindruck?
Also, ich habe ihm nach dem Spiel direkt gratuliert. Also, es ist ja sein letztes Spiel in der SG-Trikot auswärts in THW, hat er gewonnen. Er hat gelacht, ist ja nur gut. Aber er ist ja sehr lange beim SG und natürlich möchte er eine größere Rolle haben, das glaube ich 100%. Aber es ist ja auch so, dass Nico hat ja eine andere Vorstellung. Er stellt die Mannschaft auf der Platte, wer spielen soll, wer nicht spielen soll. Das muss man sich auch akzeptieren. Also die Rolle muss man akzeptieren und man muss sich auch hinter der Mannschaft stehen. Und das ist ja sehr wichtig. Wir werden viel Freude von ihm noch diese Saison haben mit seiner Routine und Qualität, was er hat. Das bin ich mir 100% sicher. Aber ob er das jedes Spiel oder ob das überhaupt notwendig ist, dass er, wenn wir führen, mit 10 Toren irgendwo spielt, das weiß ich nicht. Dann, ich glaube, wir werden ihm Februar, März, April, wenn es um wirklich geht, dann werden wir jeden brauchen.
David, wie ist deine Sicht von halb außen, sag ich mal?
Jetzt grundsätzlich nur zu dem Spiel oder
zu Jens Rolle, die ja. Es ist ja auch aus Fanperspektive einfach ungewohnt, den Spieler, der wirklich in den vergangenen Jahren der Anführer dieser Mannschaft war, der den Takt vorgegeben hat, den einfach jetzt in einer ganz anderen Situation zu sehen.
Also ich fand es auch jetzt beim Derby, wenn man dann überlegt hat, früher hätte jemand irgendwie vor ein paar Jahren gesagt, so, ja, also da brauchen wir ihn im Derby jetzt nicht unbedingt so viel einsetzen, dann hätten wir uns alle in die Stirn gefasst, weil er ja gerade das halt auch geschafft hat und das hat er ja zum Ende des Spiels, als er nochmal reinkam, dann auch wieder gemacht. Also wir mussten ein bisschen Zeit auch von der Uhr nehmen. Ne? Also das Ergebnis musste nicht verwaltet werden in dem Sinne, aber man hat ja schon gemerkt, dass wir dann anders spielen, wenn er auf der Platte ist. Aber dass wir es in uns inzwischen auch leisten können, eine richtig gute Spielsteuerung, einen richtig guten Fluss im Spiel zu haben, wenn er nicht da ist, das finde ich einen enormen Vorteil. Und ich finde es auch genau richtig, dass die SG jetzt damit schon längst begonnen hat, für die Zeit nach ihm sich Gedanken zu machen und nicht, dass man zum Ende der Saison erst irgendwann feststellt, ach ja, da geht ja im Sommer und dann ist der Umbruch, muss dann zu schnell erfolgen. Also das finde ich absolut logisch, dass er jetzt einen Schritt zurückgeht. Was ich glaube ich, also das ist jetzt meine Meinung, aber ich glaube, was auch Leute so mit uns so im Fanlager diskutieren, ist, wie sehr ihm diese Rolle jetzt auch gerade wirklich persönlich gefällt, wie gut er jetzt wirklich damit klarkommt. Ist er so viel Profi, dass er sagt, okay, ich muss da jetzt zurückstecken, es sind jetzt gerade andere Wege, die SG einschlägt und mein Vertrag endet. Ob das nicht auch für Unruhe sorgen kann, weil er halt weiß, das System, was ich spiele, ist ein anderes, was der Trainer spielen will. Er hat ja auch mal im Interview, glaube ich, gesagt, für ihn ist Tempo im Handball nicht alles. Also es gibt auch noch andere Mittel, die er bevorzugt. Und es ist aber so, dass Nikolai eine ganz klare Richtung für die SG unter ihm ausgegeben hat. Und ob das nicht auch, ich sag mal so auf einer menschlichen, persönlichen Ebene nicht auch zu Problemen in einem Team führen kann, wenn er so seinen Stil hat, der Trainer einen komplett anderen verfolgt, aber man muss ja noch dieses Jahr zusammenarbeiten. Und du sagtest gerade, das wird noch richtig wichtig, wenn dann nachher die wirklichen K.O.-Spiele so kommen, die schwierige Phase der Saison kommt, ob man ihn sozusagen bei Laune gehalten bekommt. So, das ist das, was wir uns manchmal so ein bisschen fragen und ob das aufs Team abfärbt.
Lobo, du hast ihn nach Flensburg geholt, du kennst ihn ganz gut.
Ja.
Was sagst du zu Davids Zweifeln oder Gedanken?
Er ist natürlich nicht zufrieden, das muss man ja sagen. Das ist er nicht. Er möchte eine größere Rolle haben. Ist ja, also muss man nicht irgendwie nicht offen über das sprechen, das sagt er auch selbst. Aber man muss auch nicht einen anderen lieben, um seine Rolle zu akzeptieren. Ne? Er hat einen Vertrag bis Sommer. Wenn er SG liebt, was er auch sagt, dass er, dann akzeptiert man auch die Rolle und gibt alle, um einen Titel hier zu gewinnen. Das andere, ja, also ich, wie gesagt, ich, ich bin nicht so im Detail mit Nikos und Anders, wie die da ganz denken. Und das möchte ich auch nicht sein. Aber gestern, ja, es gibt dem Recht. Ne? Also, und wir müssen für die Zukunft denken. Da komme ich dann auch. Aber wir haben einen fantastischen Spieler in Jim Gottfriedsson, den wir auch, was ich gerade gesagt habe, 100% brauchen im Februar, März, April, Mai. Da bin ich mir 100% sicher. Mit seiner Routine und so weiter. Aber natürlich, da muss man auch mental da sein. Und das glaube ich, das wird er sein.
Bisher ist er das zumindest, zeigt sich sehr loyal und wahrscheinlich gibt ihm das natürlich auch Ruhe, dass er seine Zukunft geklärt hat. Er muss sich niemandem beweisen. Und er sagt selbst, seine Mission ist ein Titel- und Champions-League-Platz. Und insofern kann man da, glaube ich, auch gute Hoffnung sein rufen. Jetzt sitzen wir hier und reden ja sehr positiv über das Wochenende. Und unsere gute Stimmung ist natürlich auch durch das Pokal-Achtelfinale beeinflusst, dass die SG mit 33-26 gewonnen hat, was ja auch in der Deutlichkeit nicht zu erwarten war. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir natürlich auch andere Gespräche geführt. Gestern reden wir über Coolness, die da war. Nach dem Hannover-Spiel reden wir über Coolness, die nicht da war. Rufen Hand aufs Herz vor dieser Woche mit dem Pokalspiel in Hannover, mit dem Derby in Kiel. Was waren so die Szenarien, die du dir auch ausgemalt hast? Worauf du dich vielleicht auch vorbereitet hast in deiner Rolle?
Ja, Rufen.
Ja, also worauf habe ich mich vorbereitet? Na klar, man musste ja nach der Niederlage in der Bundesliga vor kurzem in Hannover und auch einem Unentschieden in Gummersbach, also man hatte jetzt ja nicht die Erwartung, okay, die fahren jetzt zum Pokal und gewinnen da mal leicht und locker, was sie am Ende dann aber schon getan haben. Und Derby kann so und so gehen, das wissen wir, glaube ich, alle, da kann es alle. Also es hätte ja auch das Negativszenario mit zwei Niederlagen geben können. Pokal aus, ein Titel weg. In der Bundesliga wäre man dann bei 7 Minuspunkten im Grunde, also aus dem Titelrennen, erstmal raus. Selbst Champions League-Plätze wären. Und dann weiß ich gar nicht, ob du heute Zeit für einen Podcast gehabt hättest, weil dann hätte es vielleicht eine Trainerdiskussion sogar hier in Flensburg gegeben. Behaupte ich zumindest mal, weil es gibt andere Trainer, die sind eben nach Derby-Niederlagen auch dann nicht mehr Trainer gewesen in Flensburg in der Vergangenheit. Also das war ja schon sehr, sehr richtungsweisend für diese Saison. Was mich jetzt so, wenn ich jetzt so im bisschen Rückblick drüber nachdenke, was mich quasi so ein bisschen doppelt beeindruckt hat, Flensburg ist ja nicht nur gestern nach 10 schlechten Anfangsminuten ruhig geblieben, sondern Flensburg ist auch, zumindest habt ihr Verantwortlichen und die Mannschaft und der Trainer das so nach außen gesagt, nach diesen 5 Minuspunkten und eben den angesprochenen Niederlagen ruhig geblieben, weil ihr, glaube ich, Vertrauen in eure Arbeit habt, Vertrauen in euch selber habt, dass es dann klappt. Da gehört natürlich auch immer noch ein Gegner dazu, also ihr habt keine Garantie dafür, aber ihr seid in der Gesamtgemengelage ruhig geblieben, ihr seid gestern im Spiel ruhig geblieben und seid dafür belohnt worden. Und jetzt steht man natürlich im Pokal, im Viertelfinale. Der Titel lebt noch in der Bundesliga, jetzt wieder Dritter, 3 Punkte hinter Melsungen, aber gegen die spielt man noch 2-mal in der Liga und im Pokal. Also man hat alles in der Hand. Und ich finde, die Mannschaft hat jetzt in diesen beiden Spielen, ich habe auch sehr kritisch geschrieben und mich geäußert nach den Spielen, vor allem nach dem Gummersbach-Spiel, weil ich es für zu wenig empfunden habe für den Kader, den ihr habt. Aber in diesen beiden Spielen hat die Mannschaft, also jetzt Hannover und Kiel, finde ich, wirklich gezeigt, welches Niveau sie hat, was in ihr steckt. Und vor allen Dingen nicht nur die Mannschaft auf dem Platz, aber ich finde von draußen das Coaching war in beiden Spielen überragend. Mit vielen Details, du hast das auch schon vorhin erwähnt, da war eine ganze Menge drin. Und ich glaube, es gab ja auch schon Zweifler am Trainer, ob das in Fankreisen diskutiert wurde, via Medien, intern, weiß ich nicht. Aber ich finde, dass Krikau und auch Anders Eggert, der gehört ja auch dazu, dass sie auch vor allem gestern das Trainerduell klar gewonnen haben. Das muss man ja auch mal sagen. Man spricht immer über Torwartduell oder Pütlik gegen Madsen oder wie auch immer. Aber das Trainerduell ging gestern zu 100% an Krikau.
Und auch am Mittwoch hat er ja mit der 7-6-Variante zu Beginn wirklich den Gegner überrascht. Wir hatten in der letzten Saison zum Beispiel im Final Four die Situation, da hat Melsung die SG einfach überrascht. Jetzt war es mal die SG, die den Gegner überrascht hat. Hannover wurde mit diesem Spiel 7-6 nach hinten gezwungen, konnten nicht in diese Zweikämpfe kommen, konnten nicht diese Emotionen erzeugen. Und da kann man vielleicht schon tatsächlich darüber sprechen, dass Nikolai Krikau auch einen großen, dass das auch für ihn ein großer Schritt war, oder Lubo? Diese Ereignisse der letzten Tage?
Ja, absolut. Also man hat gestern also deutlich gesehen, dass er das Spiel geführt hat. Also und das mag man ja sehr zu sehen. Dann sitzt man ganz ruhig und ja, du genießt das, ja. Aber es ist ja auch so, also diese Trainerdiskussion und Ergebnisse, Sport ist ja, es lebt. Also man kann Visionen haben, was wir auch haben. Man kann auch Zielsetzungen haben, das haben wir auch. Teilziele haben wir auch. Aber Sport lebt, ne? Wir haben eine super Karte, aber die Karte kann auch ein Spiel verlieren. Was mir wichtig ist, wir dahinter stehen. Also wir nehmen keine Entscheidungen mit Emotionen. Also es ist ja Fakt. Also wenn wir über Fakt gehen, dann ist das viel einfacher. Wir haben auch innerhalb, also auch Ziele, wie wir mit das arbeiten wollen. Und deswegen sind wir ein bisschen auch ruhiger, glaube ich, als alle anderen. Zum Glück, glaube ich, haben wir, Entschuldigung, Uwe, ein bisschen mehr Erfahrung von Handball. Also, aber deswegen kann man vielleicht also ruhiger sitzen, wie gestern, die ersten 10 Minuten zum Beispiel. Da war ich ganz ruhig. Also es gibt ja, für mich ist das mehr denn Kontinuität. Also mehr ist das eigentlich. Es ist nicht egal. Es ist ja sehr wichtig, dass wir jetzt im Viertelfinale sind. Es ist sehr wichtig, dass wir den THW gewonnen haben. Aber es muss Kontinuität sein. Also wir müssen jetzt weiter, ganze Dezember. Also bis wir müssen Kontinuität. Und da gebe ich vielleicht ein bisschen recht, dass wir haben die 4 ersten Spiele sehr gut abgeliefert und dann gehen wir ein bisschen unten und dann sind wir wieder hoch. Also ich wünsche mir Kontinuität. Also da kann man dann über Sachen sprechen. Aber da muss man auch Zeit geben.
Habt ihr gehört jetzt, ne? Ein bisschen recht.
Ja, manchmal hat Ruben ein bisschen recht. David, du redest in der Halle mit echten Menschen. Wenn man natürlich verfolgt, was bei Facebook, Instagram teilweise steht, dann könnte man ja meinen, es gibt Auflösungserscheinungen. Also genauso wie dort die SG nach den ersten 4 Spielen schon ganz nah am Titel war, so sehr stand dann vieles in der Diskussion. Aber in der Halle nach Hannover war ja wirklich, würde ich mal sagen, dann der Tiefpunkt sozusagen. Dann folgte das Heimspiel gegen Leipzig. Müssen mir helfen. Wetzlar war vorher noch?
Ich glaube, Wetzlar.
Vorher
war
Wetzlar.
Ja. Vorher. Ja, und davor wahrscheinlich sogar noch ein Euroleague-Spiel.
Ja, die aber, raus.
Ja. Wetzlar, wie, erinnerst du noch, wie da dann so die Stimmungslage war? Deckt sich das mit dem, was man so im Bereich der sozialen Medien liest, oder ist die Diskrepanz da sehr groß?
Also ich würde es jetzt mal völlig losgelöst von dieser Situation nehmen, dass wir alle, glaube ich, egal ob Vereinsverantwortliche, Normalos, die in die Halle gehen und sich ein Spiel angucken oder sonst was, oder Presse, ein bisschen von dem Gedanken wegkommen, dass das, was online passiert, ein realistisches Bild ist, was in der Gesellschaft vor sich geht. Ich glaube, das ist, egal ob wir über Sport, Politik oder sonst was reden, ist es immer ein schlechtes Abbild davon. Also es ist, jede Diskussion ist immer gleich entweder super emotional oder total unterkühlt. Es gibt nichts dazwischen. Und in den meisten Fällen fühlen sich natürlich Menschen online auch viel sicherer in ihren Aussagen, wo sie im persönlichen Gespräch dann eventuell nochmal überlegen würden, ob das so schlau ist. Aber online wird ja nur rausgehauen. Das wissen wir alle selber. Und das Zweite ist, egal ob man jetzt jemanden von euch aus der Führungsetage der SG nimmt oder ob man Spieler anspricht, ob die davon was mitkriegen, die meisten antworten immer, ich gucke da gar nicht so rein. Also kann man sich auch eigentlich auf diesen, ich sag mal, großen oder kleinen Shitstorm, der da manchmal so auftaucht, kann man auch mal drüber hinwegsehen. Also da macht es, glaube ich, wirklich Sinn, geh in die Halle und halt den Leuten, die in die Halle gehen, ein Mikro vor. Da kriegst du, glaube ich, eine Grundstimmung oder ein Mittelmaß so, als wenn du auf diese Online, das Geschrei immer so reingehst. Also ich meine, ich habe aus Belustigung natürlich auch heute geguckt, was die Kieler so schreiben über ihren Verein. Die Hälfte von denen will auch Jicher nach Hause jagen. Also das ist so, ich glaube, diese Trainerdiskussion wird immer sehr, sehr schnell geführt. Und wenn man aber ehrlich damit umgeht, was Nikolai versprochen hat, wie er spielen will, dann sind zum einen diese hohen Ergebnisse und auch die mehr Gegentore, das ist alles, wo er gesagt hat, das kann so passieren. Dann kriegen wir vielleicht 30 Tore, aber wir schießen 40. So, da das, also das, es passiert ja nichts, was er nicht angekündigt hat, sagen wir es mal so. Und deswegen glaube ich auch, ja, direkt nach Hannover war die Enttäuschung schon hoch, weil wir dachten, dass so diese letzten paar Aktionen im Spiel, also wir hatten nie so richtig die Kontrolle im Spiel und die letzten Aktionen waren dann auch so wieder so dieses überhastete, nicht das Niveau und auch was, ich glaube, Nikolai selber hat es dann auch gesagt, wir spielen die 60 Minuten nicht zu Ende, wir hören dann irgendwann auf. So. Also es muss aber bis zur letzten Minute gehen. Ich glaube, darüber war die Enttäuschung schon ziemlich groß und es wurde im Sonderzug, das ist vielleicht auch so ein Aspekt, wenn da 600 Leute hinfahren, dann ist natürlich die Fallhöhe auch extrem für die. Also als Spieler kannst du natürlich schnell in Ungnade fallen, wenn da 600 Leute sagen, ich bin hier extra hingefahren. Als wenn das dann irgendwie darum geht, selbst wenn wir Kiel jetzt verloren hätten. So, das ist, ja. Ich glaube, dass Wetzlar danach dann eigentlich auch, also es war dann schon wieder, hatte sich wieder beruhigt. Das war auf jeden Fall in der Halle keine große Diskussion. So. Und Wetzlar ist dann für uns ja auch eigentlich immer ein recht dankbarer Gegner nach so einer Dürrephase, weil im Gegenteil zum THW haben wir keinen Angstgegner in Wetzlar. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, diese ganze Diskussion, schmeißt Krieg raus und so weiter. Also ich würde es grundsätzlich immer mal ein bisschen runterkochen und auch nicht so hoch bewerten. Also ich glaube, jeder, der sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, konnte das realistisch einschätzen.
Das ist, glaube ich, dann etwas, was wir gut mitnehmen können, ein bisschen die Ruhe bewahren. Und das fällt natürlich jetzt umso leichter. Lubo. Generell diese Entwicklung, die wir gerade sehen im Handball. Jim Gottfriedsson verlässt die SG nach der Saison. Wir können davon ausgehen, ist derjenige, der auf ihn folgt, wird eher ein Tempospieler auch sein, mehr als Jim es ist. Macht man sich da vielleicht ein Stück weit zu abhängig, auch vom Tempo, dass das Tempospiel greift?
Also den Handball, was man heute sieht, ist ja Tempospiel. Also wir sind ja norddeutsch, skandinavisch geprägt und das ist Tempo-Handball, war immer so. Und das ist unsere Identität und wir wollen da auch bleiben. Und deswegen werden auch die meisten Spieler auch mit Tempo spielen können. Aber es ist ja auch gut, sage ich wieder, taktische Variable zu haben mit einem anderen Typ von Spieler. Wir müssen die Rolle akzeptieren, was man in der Mannschaft hat. Und die Spiele, die wir suchen, sind absolut in diese Kategorie. Das ist auch, was Nico haben möchte.
Wie gefällt dir Luka Witzke als Handballer?
Luka Witzke gefällt mir gut. Deutsche Nationalmannschaftsspieler. Hat das gut in Leipzig gemacht. Und er kann das Spiel steuern, er kann Tore werfen, er deckt gut auf Position 5, hat gute Überblick in zweite Welle, Gegenstoß. ich kenne mich persönlich, aber wenn man so denkt, es kann schon okay sein.
Hast du noch nie mit ihm gesprochen?
Nee.
Irgendjemand lügt hier gerade im Raum.
Also könnte er derjenige sein, der den Platz von Jim im Kader einnimmt?
Also wir haben natürlich ein paar Spieler, die wir mit Kontakt haben. Luca ist einer von dem. Das gibt ja viele Sachen, die passen müssen, um das, also der richtige Spieler zu verpflichten. Aber er ist eine von dem, ja.
Uwe, es ist wirklich bemerkenswert im Moment, wie oft die SG Thema ist, wenn es um Spekulation geht. Lubo, ich glaube, wenn du jetzt hier rausgehst und jemand sieht, dass du mit Rufen sprichst, dann steht hinterher irgendwo, dass Rufen vielleicht in Zukunft bei der SG arbeitet. Sprich, du kannst dich ja mit kaum noch jemandem scheinbar treffen.
Ja, also es ist wirklich, weil ich bewege mich die ganze Zeit natürlich mit Menschen rund um Handball, mit Spielern sprechen. Ich reise sehr viel. Also es ist, auch wenn wir reden Zukunft und so weiter mit Spielern, die vielleicht jung sind, dann kann ein Gerücht kommen, dass es direkt ist. Also meine Aufgabe als sportlicher Leiter bei der SG ist ja nicht nur kurzfristig zu gucken, sondern auch langfristig. Das bedeutet U18, U20 Spieler mich anzugucken und zu analysieren und so weiter, Scouting zu machen. Aber natürlich auch kurzfristige, sag mal, Spieler zu analysieren, ob die nach Flensburg passen. Das ist schwer, weil unsere eigenen Spieler hören ja auch den Gerücht. Aber mit dieser Sache muss man auch leben. Wenn man NBA, NFL oder weiß was ich, NHL guckt, dann bist du von morgen bis übermorgen ein ganz anderer Verein. Die machen nur einen Draft und du bist weg. Sind in Handball ein bisschen empfindlich, aber es ist meine Aufgabe, eine Liste zu haben. Und ich muss mit jedem Berater sprechen, das mache ich jeden Tag, mehrmals. Ich spreche nicht mit verschiedenen Spielern jeden Tag, mache ich nicht, weil wir haben schon, wir sind sehr zielorientiert da. Wir wissen, was wir wollen und wer wir glauben, werden der SG passen. Aber für uns ist das auch wichtig zu sagen, dass wir Kontinuität haben wollen mit unseren eigenen Spielern, die wir in Mannschaft haben, weil mit Kontinuität kann man auch Titel gewinnen. Das ist ja wichtig zu sagen. So, wir sprechen schon mit unseren eigenen Spielern erstmal.
Uwe, worauf ich eben hinaus wollte, vielleicht ist es Teil der Professionalisierung des Handballs, dass man sich, was diese Personalien, diese Spekulationen angeht, ein bisschen Richtung Fußball entwickelt. In unserer Rolle natürlich umso einerseits interessanter, andererseits natürlich auch immer die Frage, wie man damit umgeht. Wie erlebst du das so aus deiner ganz persönlichen Sicht, dass es im Moment so eine extreme Fülle an Gerüchten rund um die SG gibt?
Wir beschäftigen uns ja hauptsächlich mit der SG. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob das im Vergleich zu Berlin oder zu Kiel oder zu Magdeburg viel mehr ist. Also vielleicht ist es in Magdeburg ja genauso. Oder bei den Füchsen. Aber im Moment oder aktuell, ja, sind es viele Namen. Die einen, da heißt es ja, der kommt, die anderen gehen und so weiter. Es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass der ein oder andere Vertrag dann ausläuft, dass man A, neue Spieler braucht, andere verlassen den Verein. Es liegt ganz sicher aber vor allem daran, dass die SG ein Top-Club ist, ausschließlich aus Nationalspielern eigentlich besteht. In der Nationalmannschaftswoche waren glaube ich, zwei Spieler von euch nur hier. Das heißt, das sind ja auch Spieler, die nachweislich gut sind, sprich auch nicht nur für die SG attraktiv sind, sondern auch für andere Vereine. Das hat sicherlich auch was damit zu tun. Ich weiß, Das weißt du viel besser noch, Lubo. Es hat auch immer was damit zu tun, andere Spieler in anderen Vereinen, da laufen Verträge auch aus, die brauchen neue Vereine, da kommen die Berater ins Spiel. Vielleicht gibt es auch mal einen Berater, der mal den Hörer in die Hand nimmt und bei einer Zeitung anruft und sagt, Mensch, mein Junge hier, der braucht einen neuen Verein. Und soziale Medien sind auch, und das ist, glaube ich, im Vergleich zu vor 5, 6 Jahren, ist das deutlich mehr geworden. Es gibt ja die diversen Plattformen, wo ja einfach Gerüchte gestreut werden, wo auch immer die herkommen, Wechselgerüchte. Ja, einiges stimmt dann am Ende, aber meist steht da nicht, woher diejenige das weiß. Also ich behaupte mal immer für meine Arbeit und auch deine Arbeit, Janik, wir gehen dann noch den seriösen Weg und nennen unsere Quelle, wir vergewissern uns, wir versuchen da zumindest das nochmal irgendwie nachweislich oder mit Nachdruck dann belegen zu können, auch mit Gesprächen, weil wir ja sicherlich uns auch unglaubwürdig machen als Medium, wenn wir wirklich jedem hinterhergehen. Das heißt, wir müssen ja auch selektieren. Genauso wie ihr Spieler auswählt, gucken wir dann vielleicht auch, okay, die Nummer, die ist jetzt schon 5-mal auf Instagram gelaufen, da brauche ich jetzt auch nicht mehr hinterherjagen, weil stimmt eh nicht. So, und aber wie erlebt man das? Man muss auch mehr als Journalist auch mehr, noch mehr Augen und Ohren, Fühler irgendwie ausgestreckt haben, um alles zu sehen. Wir müssen ja auch alles im Überblick haben zumindest, um dann zu selektieren, um zu schauen, was ist eine Geschichte und was ist vielleicht eher eine Ente.
Also die Berater benutzen ja die Social Media, um ein eigenes Spiel zu verkaufen.
Ja.
Also die Interesse, jetzt hat SG ein Interesse von ihm, steht als Rumors, aber dann wollen sie mit einem anderen Verein verhandeln und dann erhöhen sie natürlich den Preis. Das machen sie 100%.
Lubo, nervt das dich manchmal, dass man, es gibt ja auch Transfers, auf die ist man stolz als Verein, aber ihr seid ja heutzutage meist nur noch in der Rolle, dass ihr etwas am Ende bestätigt, was vorher schon ein offenes Geheimnis war. Stört dich das?
Nein, absolut nicht. Also, wenn das so weit ist, dass wir 100% sicher sind und dass wir das auch öffentlich machen können, dann machen wir das auch. Vorher ist das ja unnötig, etwas zu sagen, ob das nicht 100% fertig ist. Dann macht das ja keinen Sinn. Ja, das gibt vielleicht ein bisschen Wahrheit drin in dem Gerücht. Aber wie gesagt, wenn ich mit deinem Spieler spreche, ist das ja nicht die Wahrheit, dass wir mit ihm unterschrieben haben. Also da ist ein Riesenunterschied. Ich muss ja schon mit jemandem sprechen können. Und wenn jemand mich, keine Ahnung, am Flughafen in Frankfurt sieht und sagt Hallo, ja, dann ist das sofort ein Gerücht. Wo war der? Also Nähe von Frankfurt, welche Verein? Wo, also ist egal eigentlich. Was mir so mit dem Spieler nochmal, ich finde, dass die Gerüchte, was man hört, wir können uns nicht gegen das kämpfen, also können wir nicht. Aber ich bleibe, muss ich sagen, ganz cool. Und wir werden nichts öffentlich machen, vor das 100% sicher ist. Und noch nicht, also kann ich sagen, dass es ein Mittelmann 100% sicher ist. Ja doch, das ist es, aber ja, wenn ich überlege, also, aber über was wir geredet haben, nicht.
Also es ist nicht der Mittelmann, über den wir gesprochen haben. Auf jeden Fall, irgendwie sind die Zeiten vorbei, dass auf einmal in der Halbzeit eines Heimspiels Magnus Röth da steht, von dem vorher niemand etwas wusste und ihr sagt, ja, den haben wir jetzt neu geholt, hier ist er, sagt mal Moin zu ihm. So, das wird nicht mehr passieren, dass man das bis zu diesem Zeitpunkt geheim halten kann.
Ja, geheim glaube ich nicht, aber vielleicht kommt so ein Spieler, den man nicht kennt, wieder. Also Magnus mit ihm habe ich fast 2 Jahre Scouting gemacht vorher. So das Jahr auch mit ihm, auch mit anderen jungen Spielern, die wir hierher geholt haben. Es ist ja ein langer Prozess, weil wenn du einen jungen Spieler nach Flensburg holst, dann soll also ein gewisses Niveau da sein und mit Training dann soll auch die Entwicklung sein, dass er ein SG-Spieler werden kann.
David, wir haben weitere höchst interessante Spiele in den kommenden Wochen. Nächste Woche geht es nach Kassel zur MT Melsung. Ich warte irgendwie immer noch auf dieses Spiel, dass ich sagen kann, ach ja, Melsung, das ist wieder, da ist die Niederlage, mit der wir so lange gerechnet haben. Sie kommt ja bisher nicht. In Essen wäre es fast im Pokal soweit gewesen. Aber bisher ist diese Mannschaft überraschend konstant. Dann der Dezember wird hochinteressant, Berlin, Pokal, Viertelfinale. Was ist deine Erwartung an die weitere Saison und wie bemisst du für dich als Fan Erfolg? Also wann wäre das für dich auch eine erfolgreiche Saison?
Also ich glaube, über diesen Gedanken, dass der Erfolg sich an Titeln misst, da ist man in Flensburg sowieso an der falschen Adresse. Also ja, wir sind jetzt natürlich viel erfolgreicher als zu den Zeiten, wie ich als Jugendlicher zum Handball gekommen bin. So. Also ich glaube, mein erster Titel war 97, den ich miterlebt habe, so als junger Mensch. Und dann hat man ja wirklich lange auch von der ersten zur zweiten Meisterschaft, das hat ja ewig gedauert und sowas alles. Also nur deswegen ist man, glaube ich, nicht bei der SG. Das braucht man, glaube ich, keinem mehr erzählen. Natürlich haben wir inzwischen immer mehr die Situation, dass die Leute sagen, vom Papier her, und das hast du ja auch selber gesagt, sind wir einfach jetzt eine starke Truppe. Man kann von dieser Truppe erwarten, dass sie Titel holt. Wenn man jetzt sieht, wie dermaßen wir auch die Vorrunde der European League dominieren, nicht das erste Mal, das war letztes Jahr genau dasselbe, dann muss man sich schon die Frage stellen, ob wir da in dem richtigen Wettbewerb sind. Also wir müssen auch auf jeden Fall in die Champions League. Ich glaube, das ist auch die Meinung der Fanszene. So würde ich jetzt einfach mal mir frech die Meinung aneignen, dass alle das so sehen. Und auch diese Spiele, die jetzt kommen, da wird sich dann natürlich zeigen, ob das dann für ganz oben jetzt wieder reicht. Also es ist ja immer noch nicht viel passiert. Ja, diese 5 Minuspunkte, die wir uns da unnötigerweise geholt haben, ich klammer jetzt mal Magdeburg aus, weil gegen Magdeburg kannst du auch zu Hause verlieren. Aber die anderen beiden Spiele auf jeden Fall. Wie soll man das denn? Also Melsung hatte letztes Jahr ja auch einen sehr guten Lauf. Mal sehen, ob sie es dieses Jahr auch wieder schaffen oder ob es dann irgendwann auch wieder runtergeht. Aber Stand jetzt haben die 2 Minuspunkte. Und wenn du halt oben wieder ran willst, dann müssen wir die schlagen. Das ist halt, dieser direkte Vergleich wird halt super wichtig und auch die anderen beiden Spiele. Und ich gehe da auch total mit. Rein theoretisch dürfen wir jetzt bis, eigentlich dürfen wir gar nichts mehr verlieren, aber zumindest dürfen wir bis Weihnachten nichts mehr verlieren, wenn wir dann noch dabei sein wollen. Dann haben wir es in der eigenen Hand, da mindestens auf Platz 2 zu stehen. Und ich glaube, um darauf zurückzukommen, schon, dass diese Erwartungshaltung inzwischen auch da ist, dass man sagt, können wir auch verlieren, kann passieren, aber das Wie ist immer ganz entscheidend. Und das war in Flensburg eigentlich auch schon immer genau das Thema. Also wenn wir das Gefühl haben, dass die da wirklich das Herz auf der Platte lassen, dann ist hinterher die Diskussion auch nie groß gewesen. Dann hat es halt nicht funktioniert an dem Tag. Aber so das Gefühl zu haben, dass da irgendjemand irgendwelche Gründe, die wir vielleicht auch nicht kennen, da nicht Vollgas gegeben hat. Also jetzt rein, ne, ob das jetzt stimmt oder nicht, kann man als Fan ja mal selten überprüfen, ob da jetzt irgendwas ist. Aber so das Gefühl zu haben, dass das Herz auf der Platte gelassen wurde, dann verzeihen die Flensburger Fans eigentlich eine ganze Menge, glaube ich.
Oben Nikolai Krikau.
Darf ich sagen?
Der dürfte jederzeit unterbrechen, natürlich.
Danke. es ist ja auch, es gibt ja, wir reden über 2 Punkte oder 1 Punkt oder 0 Punkte und wie, dass wir der Herz auf der Platte, das soll ja selbstverständlich sein, wenn du in SG bist. Aber wir vergessen ja auch, dass wir haben Sponsoren, Partner, die in SG investieren. Die wollen auch Erfolg haben. Die haben so viel investiert, dass die auch etwas sehen wollen. Man kann ja nie einen Titel garantieren, das geht ja, das ist ja Sport, da müssen wir sehen. Aber die haben auch Forderungen, das darf man ja auch nicht vergessen. Also wir sind da, um alle zufrieden zu machen. Es ist wirklich so. Und die Sponsoren und Partner, die wollen ja auch natürlich Erfolg haben. Und wenn man das auf Papier sieht und wenn wir wissen, wie viel wir da ausgeben und so weiter, dann ist das ja auch ein Druck, den wir mitleben müssen und wollen. Also ist ja so.
Umso erfreulicher natürlich, dass aktuell alle Beteiligten sagen, Spieler, Trainer, auch Fans, es ist die Steigerung da, das ist eine andere SG als letzte Saison. Ein letztes Thema, was ich noch mit euch besprechen will, Ruven, Nikolai Krikau hat im Interview mit uns gesagt, da ging es um das Thema Ausstrahlung. Es war ja nach dem Hannover-Spiel in der Liga, nicht im Pokal, in der Liga, ein Thema, Hannover, so super emotional, haben versucht, irgendwie die Leute mitzunehmen. Und die SG-Spieler sind ja einfach Charakter gegeben, etwas ruhiger nach außen. Und da hat Nikolai Krikau gesagt, was genau steckt hinter dem Wort Ausstrahlung? Was ist die richtige Körpersprache? Wie viel Schauspielerei muss sein? Das ist nicht leicht zu handeln, es bedarf der richtigen Balance, sonst verlierst du deinen Fokus. Das ist ein Entwicklungspunkt für jeden Einzelspieler. Ein Kickelöcke wird sich nie wie ein Fischer auf dem Spielfeld verhalten. Aber stimmt, wir würden in Sachen Ausstrahlung gerne zulegen. Wie blickst du auf dieses Thema? Ist die SG sozusagen manchmal auch zu nett?
Also habe ich in der Vergangenheit hin und wieder auch den Gedanken gehabt. Und mit Vergangenheit meine ich auch gar nicht nur letzte Saison, sondern auch schon in den Jahren davor. Also bevor Krikau Trainer war. Lou, ich glaube, du hast das in deiner Biografie ganz schön geschrieben. Da hast du deine Trainertätigkeit beschrieben und hast gesagt, wenn du eine Mannschaft zusammengestellt hast, dann hast du auch immer drauf geguckt, dass du so ein bisschen, du hast das Würze genannt oder du hast gesagt, mit verschiedenen Zutaten sozusagen, also du hast den Vergleich zum Kochen, du kochst ja auch sehr gerne, weiß ich, hast du gezogen. Und da hast du dann damals so Spieler wie Mahé, Georgic, glaube ich, auch genannt. Das waren ja Leute, die vielleicht nicht in Schema F gepasst haben. So, und das war dir immer sehr wichtig. Und ich konnte diesen Gedanken gut nachvollziehen. Und wenn ich mir dann so in den letzten Jahren die SG-Mannschaft manchmal angeguckt habe, dann habe ich auch manchmal gedacht, ja, die sind sehr brav. Die sind sehr, ich will nicht sagen angepasst, aber sehr, das war so sehr stromlinienförmig irgendwie. Und ich glaube, das haben wir wahrscheinlich keine Zeit für, das ist aber ein Thema auf einer noch höheren Ebene. Ich bringe mal jetzt hier diese Generationsgeschichte noch mit rein. Also ein 20-Jähriger heute ist sicherlich anders drauf als ein 30-Jähriger oder ein 40-Jähriger. Das möchte ich jetzt aber mal ausklammern, weil um auf diese Ausstrahlungsfrage zurückzukommen. Man muss, glaube ich, erstmal jeden Einzelnen angucken. Und Niklas Kierkelöcke als Beispiel, der hat bei uns im Interview gesagt, er musste als Jugendlicher ganz stark damit arbeiten, weil er ist nicht dieser Typ, der nach einem Tor, und der wirft ja auch viele Tore, und der sich dann hinstellt und abfeiert und jubelt. Das ist er einfach nicht. Und das kommt dann für ihn falsch rüber. Und er hat gesagt, er musste für sich lernen, ein bisschen zu schauspielern auf dem Spielfeld. So, jetzt kann man sagen, gut, er ist Handballprofi und die sollen gewinnen. Dann gehört das vielleicht auch mit dazu. Aber das ist, glaube ich, wichtig, dass man da jeden einzelnen Charakter dann auch, wenn man das beurteilen möchte, sich anschaut. Und dann habe ich vor dem Derby am Samstag habe ich eine SMS von Thomas Mogensen bekommen.
Haben wir alle.
Habt ihr alle? Okay. Stand wahrscheinlich so das
aber
Gleiche.
Kann man die hier vorlesen oder lieber nicht?
Ja, die war auf Dänisch. Ich kann es ja mal so sinngemäß übersetzen. Thomas hat gesagt, das ist viel zu viel Freundschaft geworden in diesem Derby. Und wer Thomas Mogensen noch in Erinnerung hat, da war nicht viel Freundschaft, vor allem nicht im Derby. Wir haben gestern auch da gesessen und nach 28 Minuten gab es die erste Zeitstrafe im ganzen Spiel. Und dann haben wir Witze gemacht und haben gesagt, vor ein paar Jahren gab es die nach 28 Sekunden. Da waren eben Leute wie Mogensen auf der Platte. Ich finde aber gestern in dem Spiel, ich habe das ja vorhin gesagt, am Anfang hatten Dunjak, Wiencheck und Pekeler Ausstrahlung. Am Ende hatten Jürgensen, Püttlik, Lasse Möller, allen, kannst du ja durch die Bank gehen, dann Ausstrahlung. Und das hat glaube ich, auch gestern mit dazu beigetragen. Das kommt natürlich auch oder fällt dir leichter, wenn du führst, wenn du auf der Siegerstraße bist. Ich glaube, ich bleibe dabei, dass diese Mannschaft ein bisschen mehr Würze könnte noch gut tun, würde die Mannschaft noch einen Schritt weiterbringen. Aber ich finde, im Moment ist ein, das heißt ja neudeutsch so schön, Learning zu sehen bei dieser Mannschaft. Sei es im spielerischen Bereich, im taktischen Bereich, von außen und vielleicht ja auch im Bereich Ausstrahlung. Ja, und wer weiß. Lukas Jørgensen hat dazu noch passenderweise, ich habe ihm das Zitat von Mogensen auch dann vorgelesen. Er meinte, er fand, es war keine Kuschelei auf dem Spielfeld gegen Kiel. Und das würde ich auch mal unterstreichen.
Ich glaube, war ein Kreisläufer, erlebt auch wenig Kuschelei.
Da war wenig Kuschelei,
egal, ja. Egal, welches Spiel.
Das stimmt, ja.
David, vermisst du Thomas Mogensen?
Auf jeden Fall.
Also symbolisch gesprochen natürlich.
Menschlich, in jeder Beziehung, auf jeden Fall. Also das Lustige ist, dass sein Sohn und mein Sohn auch im selben Fußballverein sind und dann sieht man sich ab und zu mal und dann schnackt man das eine oder andere Wort. Ich finde aber grundsätzlich, klar, diese Typen, das ist auch so ein Generationending einfach. Also das ist, wir sind viel professioneller geworden, wir müssen sowieso gucken, ja, wir werben immer noch mit diesem SG-Familien-Slogan und grundsätzlich passiert da ja auch viel, der Austausch zwischen Fans und dem Verein funktioniert gut. Und man versucht auch auf anderen Ebenen diesen Familienbegriff noch ein bisschen zu behüten, aber natürlich sind wir durch und durch professioneller Verein. Ich fand es ganz interessant, du hast ja vor kurzem mit Sascha Staat das Gespräch gehabt im Zuge von Machullas Entlassung jetzt in Aalborg, wo es halt auch immer so ein bisschen gegen so dieses Hügelige und können wir das im Profisport überhaupt weiterhin beibehalten, schaffen wir das auch? Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung hier in Flensburg. Also die Ansprüche sind gestiegen, das sind absolute Vollprofis, die wir verpflichten, egal ob die jetzt schon Anfang 20 sind oder Ende 20. Das hat sich einfach geändert und du wirst auch nicht mehr ein Bolzen haben, der auf einer Meisterfeier sagt, dass Uwe Schwenker ihm am allerwertesten lecken könnte oder sonst was. Das wird halt heutzutage nicht mehr passieren. Oder ein Thomas Mogensen, der auf der Platte einfach völlig ausrastet oder so Charaktere, die über das Sportliche hinaus einfach auch eine Wechselwirkung mit den Fans gehabt haben, dass die Halle alleine deswegen schon explodiert ist. Das kannst du aber auch nicht jedem aufzwingen. Ich finde, dass wir das jetzt gerade im Kader auch wieder so ein paar Leute haben. Also ich finde, man hat das Gefühl zum Beispiel bei Kevin Möller, der ist alleine schon zurückgekommen, weil er die Fans so geil findet. Der hätte auch unterschrieben, egal was sie ihm gezahlt hat. Also das sind so Spieler, die kommen wirklich auch zurück wegen dieser ganzen Atmosphäre und weil sie diese Wechselwirkung lieben. Ich finde, dass Simon Pütlik das inzwischen auch richtig gut kann und auch nicht nur, wenn es gerade gut läuft und wir ein Derby im Begriff sind zu gewinnen, sondern auch, wenn es mal eine schwierige Phase ist, dass er den hier macht zum Publikum dafür fordert und so weiter. Wir haben natürlich mit Johannes einen Kapitän, der so als Privatmensch total ruhig, höflich und so Familienvater und einfach, dass ein anderer Charakter ist. Aber er schafft es ja inzwischen auch auf der Platte so ein bisschen was davon abzulegen und ich sag mal im positiven Sinne auszurasten. Das ist natürlich etwas, was uns Fans total gefällt. Aber ich glaube, dass die Zeit sich einfach gerade wegen dieser ganzen Professionalisierung auch so geändert hat, dass du solche Charaktere wie Mogensen und so weiter immer weniger haben wirst. Umso mehr wird es natürlich jetzt gefeiert, dass du wieder da bist, Lugo, dass das anders auf einmal Co-Trainer ist. Das sind einfach so Sachen, die lösen dann in der Fans doch ganz schön was aus, wenn so diese alten Helden dann in irgendeiner Form wieder bei der SG am Ende landen und da dann die Geschicke leiten. Und selbst das kann zum Beispiel auch etwas ausgleichen, wenn jetzt neue, junge Spieler zu uns kommen, die, keine Ahnung, nicht wissen, was ein Derby hier oben für uns bedeutet, die vielleicht auch noch gar nicht vorher in Deutschland gespielt haben oder aufgrund ihres Alters noch nicht so weit sind, dass es dann Leute im Verein gibt. Ich glaube, das Lugo hast du auch mal gesagt, wenn die das nicht wissen, dann ist es an uns, denen das zu zeigen, was es bedeutet, hier zu spielen, was es bedeutet, ein Derby zu spielen und sich den Arsch aufzureißen, sag ich jetzt mal.
Und das meine ich also erstmal um die Familie, was wir immer gehabt haben, sagen wir so. Nicht immer, aber wir haben sehr, sehr viel mit das uns beschäftigt. Also brauchst du auch Kontinuität. Wir haben noch Spiele mit, die Charaktere von Mogens und so weiter. Aber die brauchen Zeit. Simon Pütlik braucht Zeit. Das gibt ja introverte, extroverte Menschen. Du kannst das nicht ändern, wie ein Kekelöcke und so weiter. Es gibt Menschen, die sachorientiert sind, und es gibt Menschen, die relationsorientiert sind. Das kann man ja auch nicht ändern. Man kann steuern in eine Einrichtung, kann man schon machen. Aber da ist das ja natürlich auch, wenn man eine Mannschaft zusammensetzt, dann ist das ja auch wichtig, das so zusammenzusetzen, dass du nicht nur introverte Menschen hast oder nur extroverte. Dann wird das ja Chaos. So, dann, die Mischung in der Mannschaft muss so sein, dass man harmoniert zusammen und dass es eine Hierarchie in der Mannschaft ist, der auch akzeptiert wird. Wenn du das hast, Hierarchie, die akzeptiert wird, Harmonie, dann wirst du auch Erfolg haben. Und wir werden, kann ich sagen, 100% auch Spiele haben, die wieder, sag mal, der Hand hoch zum Fans zeigen. Und das haben wir auch. Aber es ist vielleicht nicht, was man... Früher haben wir, schon ein paar mehr extroverte Charaktere gehabt als heute in der Mannschaft. Aber das bedeutet nicht, dass es schlecht ist. Es kann ja nicht sagen, eine Sache ist schlechter, eine Sache ist besser. Es ist nur, die Zusammensetzung soll passen.
Und wie Rufen gesagt hat, war es vielleicht auch früher einfacher, extrovertiert zu sein, schlicht und ergreifend. Und das Thema machen wir jetzt nicht mehr auf mit den Generationen, denn wir haben schon eine ganze Weile gesprochen, deswegen, es gibt weitere Themen, über die wir gut und gerne jetzt sprechen könnten, aber mit Blick auf die Uhr belassen wir es dabei. Für die SG geht es ja heute, wenn diese Folge erscheint, in Sesvete weiter. Nikolai Kregau hat sich in die Situation manövriert, dass er das Spiel unbedingt gewinnen muss. Weil nach dem Spiel in Tatabánya hat er ja Tatabánya versprochen, macht euch mal keine Sorgen.
Okay.
Wir gewinnen die beiden Spiele. Doch, das hat er in der Pressekonferenz gemacht. Also versprochen, gut, aber er hat gesagt, macht euch keine Sorgen, wir gewinnen in Sesvete und gegen Kavina. Insofern schauen wir mal. Dann kommt Samstag der TBV Lemgo nach Flensburg und dann geht es kommende Woche mit Kavina und eben dem Spiel bei der MT Melsung weiter. Was ich gerne noch erwähnen möchte an dieser Stelle, Rufen erstmal, das war, glaube ich, nicht deine erste Podcast-Aufnahme heute, sondern Nummer 2. Woran liegt's? Erzähl, was du schon aufgenommen hast heute, was das für ein Projekt ist.
Ja, wenn du mir jetzt den kleinen Werbeblock gönnst hier, also Flensburg Avis hat auch seit kurzem, ihr seid ja schon bei über 100 Folgen, Glückwunsch dazu schon mal, Kontinuität. Wir haben gerade erst angefangen vor ein paar Wochen, wir sind bei Folge 9, aber Flensburg Avis hat jetzt auch einen Sportpodcast. Da geht es natürlich viel um die SG, aber es geht auch immer um den restlichen lokalen Sport hier in Flensburg und Umgebung. Ist immer auf Dänisch bisher. Lubo, wenn du dann mal dazu kommst, dann machen wir eine Ausnahme, machen wir das Deutsch-Schwedisch. Aber ja, würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinhört. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt.
Mit dem geschätzten Kollegen Timo Fleth.
Nicht zu vergessen, genau. Timo und meine Wenigkeit, wir sind da machen. Geben so den Netzer und Delling bei Flensburg Avis.
Und noch David, du hast einen Podcast, bist an einem Podcast beteiligt, auf den du mal aufmerksam machen kannst.
Darf ich da auch ein bisschen Schleichwerbung für machen?
Natürlich.
Sehr gut, ja. Ja, wir haben damals, also ich plus 3 Freunde von mir, die auch schon lange in der Fanszene mit dabei sind, haben während Corona damit angefangen, einen Podcast zu machen. Darf jeder gerne mal reinhören. Inzwischen laufen wir eigentlich überall, wo ihr Podcasts empfangen könnt. Einfach nach Schönes Ding Weiche suchen. Dieser etwas sperrige Name kommt von einem Ausruf auf der Nordtribüne. Eine Legende unter den Fans, sage ich mal. Jemand, der schon sehr lange dabei ist und diesen Satz sehr geprägt hat. Daher kommt das. Und wir gehen eigentlich ganz viel so in die Richtung, dass wir über die Fanszene mit Fokus reden. Also weniger, wir besprechen zwar auch die Spiele, aber wir haben halt weniger so diesen journalistischen Ansatz. Du hast das Glück, immer wieder Spieler hier zu dir einzuladen. Wir laden uns dann Leute aus der Fanszene ein, aber auch aus anderen Vereinen, wo wir dann immer mal wieder gucken wollen, was sind eher so die Themen, die die Fans bewegen, was ist so ein bisschen passiert links und rechts von der SG auch. Und es ist natürlich... ich sag mal, auf Neudeutsch ein Laber-Podcast, sag ich mal. Wir sind vielleicht auch manchmal ein bisschen hart so in der ein oder anderen Einordnung, aber es ist wenn wir so die Resonanz der, bedenken, die wir dann von den anderen Leuten so kriegen, ist es, treffen wir, glaube ich, den Nerv der Fanszene ganz gut. Das hoffen wir, dass wir das so beibehalten können.
Lobo, hast du noch einen Podcast, den du vorstellen möchtest?
Nein, habe ich nicht, aber es ist sehr populär. Ne? Ich bin eingeladen zu vielen, aber ich sage nur ja zu dir natürlich,
Dankeschön.
Nicht zu Ruben. Nein, also ich habe keinen Podcast, aber ich sage mal, unterstützt uns weiter, glaubt an uns und wir werden es schon hinkriegen.
Und das ist vielleicht auch etwas, was mir zum Abschluss nochmal wichtig ist zu sagen. Wir reden jetzt in so einer Folge, die sehr aktuell getrieben ist, immer natürlich auch über Kritisches. Wir suchen immer nach Verbesserungspotenzialen. Aber wir bewegen uns ja auf einem wahnsinnig hohen Niveau, was man, glaube ich, niemals vergessen darf. Wir haben, du hast das Glück, Fan einer Spitzenmannschaft zu sein, die Titel gewinnen kann und auch es auch tut. Rufen, wir haben die Freude, über eine Spitzenmannschaft zu berichten, was sicherlich auch, glaube ich, mehr Spaß macht als über eine Mannschaft, die vielleicht immer gegen den Abstieg spielt oder wo gar nicht diese Würze drin ist und man eigentlich immer nur im Mittelfeld unterwegs ist. Und Lubo, du natürlich arbeitest bei einem Spitzenverein, was sicherlich auch nicht so schlecht ist.
Ich bin sehr, sehr zufrieden.
Kann man schlechter treffen. Ja. Was meinst du, du müsstest jetzt gerade in Kiel arbeiten? Das wäre auch nicht so.
Ja, das möchte ich gar nicht.
Das war mir nochmal wichtig zum Schluss. Und ja, so wie bei euch rufen, gibt es auch alle Hölle Nord-Folgen, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. SHZ.de, unsere Audio-App, die SHZ hörbar, Spotify, Apple Podcasts und so weiter und so fort. Schön, dass ihr wieder reingehört habt. An euch drei ein herzliches Dankeschön für eure Zeit, euren Besuch.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und danke, gerne.
Dann geht's in 2 Wochen hier weiter. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao.
Hölle Nord. Der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.